Yes, what a great return. Because I used to have my birthdays here, and then I kind of had children. And then it felt like for the first time this weekend, there was Dad, and I'm with my sister, so this is going to be revival, and I very much look forward to spending it with you. Okay, dann machen wir auf Deutsch weiter. Da hatten wir nämlich hin und her überlegt, was jetzt besser ist. Ja, wie kommen wir raus? Der Titel war ein Vorschlag vom Team. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, weil ich glaube, kürzer kann man die großen Fragezeichen der aktuellen Zeit nicht zusammenfassen. Und da habe ich überlegt, ich bringe ein bisschen was mit aus der Perspektive der Transformationsforschung. Wie sind wir überhaupt in diese jetzt sehr intensive Zeit reingekommen und warum fühlt es sich gerade so reaktionär an und ist es ja auch, wenn man ehrlich ist, auf der großen Bühne in einem für mich zumindest ungekannten Ausmaß offensichtlich sichtbar und brutal. Und wie bleiben wir bei uns und bei dem Kompass und bei der Klarheit, die es jetzt braucht, um eine andere Vision der Zukunft weiterhin hochzuhalten? Und ich habe das in zwei Punkte geteilt, weil Menschen, wie sie zusammenarbeiten und kooperieren, haben ja Mechanismen, wie zum Beispiel Institutionen, die sie sich bauen, um bestimmte Regeln, bestimmte, zum Beispiel ein Wissenschaftssystem, ein Mediensystem oder auch Gerichte einzurichten, mit denen sie tatsächlich auch versuchen, die Kooperation zu verbessern, die mit einem bestimmten Ethos angetreten sind. Und warum sind die so wichtig, um aus dieser Zeit rauszufinden? Und das andere sind aber wir. Und das ist mir so total wichtig, heute auch immer wieder hochzuhalten. Im Endeffekt sind es immer noch, auch wenn die Tech-Bros intensiv daran arbeiten, dass es bald nicht mehr so ist, immer noch Menschen, die Entscheidungen treffen und damit Entwicklungen prägen, damit einen Unterschied machen, damit auch einer bestimmten Entwicklung, die wir beobachten, etwas entgegensetzen können. Und das ist so ein bisschen dieses Momentum mit dem Reaktionären. Also worauf reagieren wir und wie reagieren wir darauf? Und wo sollen wir auch in einer bestimmten Form reagieren? Also dieser unheimlich eloquente Satz, flood the zone with shit, ne, also mal so richtig viel Mist jeden Tag in die Welt streuen, das hat ja Donald Trump und sein Project 2025 als eine Strategie beschrieben. Zu sagen, wir versuchen überall die Aufmerksamkeit zu binden, überall die Menschen wahnsinnig zu machen, überall zu gucken, was ich heute entscheide. Ich weiß nicht, wem aufgefallen ist, er redet ja auch nur noch in der ersten Person Singular. Ob ich jetzt Iran angreife, ob ich jetzt das mache, ob ich jetzt... Und so richtig schön, wir haben ein Zirkuszelt, einen Zirkus aus dieser ganzen Veranstaltung zu machen. Und das Wichtige ist, es wird ja dann nicht besser, sondern es verliert eigentlich seinen Sinn und Zweck. In dem Fall den Sinn und Zweck, eine gewisse Verlässlichkeit, ein gewisses Angebot, eine gewisse Idee, dass wenn ich der Präsident der machtvollsten Nation der Welt bin, auch mit einer gewissen Verantwortung ausgestattet bin und vor allem, darum ringen wir auch in Deutschland gerade, einer Idee von Gemeinwohl. Also einer Idee von, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ein Versprechen hingestellt, was da hieß, Wohlstand für alle. Also alle war immer eine ganz zentrale Kategorie, die zu Frieden eingeladen hat, für die wir, und da kann man immer ganz kritisch bleiben, wie gut das gelungen ist oder nicht, aber es war das Zielbild, auf das wir hingearbeitet haben. Zum ersten Mal gab es eine Charta der Menschenrechte, universal auf dem Erdball. Es war die Geburtsstunde der Europäischen Union, nachdem wir auf diesem Kontinent uns immer nur kriegerisch auseinandergesetzt haben, zu sagen, wir vergemeinschaften, im ersten Moment war es Stahl und Kohle, die man natürlich braucht, um Kriegsmaterial herzustellen. Die vergemeinschaften wir, um damit auch zu verhindern, dass man so schnell wieder aufeinander losgehen kann. Und dann eben weiterentwickelt, die Vereinten Nationen. Dann gab es die internationalen Institutionen, Weltbank, Internationaler Währungsfonds. Es geht jetzt überhaupt nicht darum zu sagen, dass die Politik, die die gemacht haben, immer super war, aber sie haben sich mehr oder weniger integer an diesem Zielbild, wir wollen Wohlstand für alle und durch Kooperation Frieden erhalten, orientiert und sich darauf auch legitimiert. Darauf konnte man sie kritisieren. Da sind, ich auch, Anfang der 2000er, Seattle to Brussels, ne, zu sagen, die Globalisierung dient aber noch nicht allen Menschen, wir müssen nachsteuern. Da kam aber auch noch als Antwort, ja okay, wir versuchen zu beweisen, warum das irgendwann vielleicht noch funktionieren wird. Wir versuchen uns zumindest recht zu fertigen, warum es noch nicht funktioniert. Das heißt, das normative Zielbild wurde nicht eingerissen. Es wurde sich zumindest verteidigt und man hat vielleicht im Hintergrund auch ziemlich unschöne Machenschaften betrieben, aber nicht offen auf der Bühne. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle momentan sehr anfasst, was sehr nahe geht, weil das offen auf der Bühne das Versprechen des 20. Jahrhunderts einzukassieren, das ist dieses reaktionäre Momentum. Zu sagen, wir tun nicht mehr so, als wäre auf einem Planeten für alle Menschen noch das Ziel. Wir tun auch nicht mehr so, als hätte es bestimmte Umgangsformen, die man einhält, wenn man bestimmte Ämter mit Macht bekleidet, sondern Wohlstand für wenige. Und wir verbreiten möglichst viel Angst und Schrecken und Unerwartbarkeit, indem wir das alles so arbiträr machen, um diese Agenda auch durchzusetzen. Und das ist es, wo wir momentan stehen. Und ich glaube, deshalb haben wir auch alle das Gefühl, wie kommen wir da raus? Und was kann Europa machen? Was passiert bei uns in Deutschland? Wie sehen wir ähnliche Entwicklungen hier auch? Dieses ganze Flood the Zone Shit, wie viel wird hier auch nur noch nicht mal mehr Aufmerksamkeitsökonomie, sondern Aufregungsökonomie betrieben in den sozialen Medien? Neue Zahlen, neue Skandale, Personifizierung, alle die ganze Zeit unterwegs und angefasst. Und was machen wir, wenn wir sehr reaktionär werden und das Agieren vergessen? Wir springen über jedes Stöckchen. Und deshalb ist dieses so ein bisschen Talk zu suchen, wie schaffen wir das, das wahrzunehmen, aber uns nicht treiben zu lassen. Das zu benennen, aber nicht die ganze Zeit nur dort zu beobachten, sondern tatsächlich auch noch genug Kraft und Energie zu haben, um die anderen Dinge zu sehen und zu unterstützen und wieder zu stärken, die ja genau ein Modell anbieten können, wenn wir kooperieren, wenn wir weiter vertrauen, wenn wir Institutionen schützen, wenn wir dieses normative Versprechen hochhalten und verteidigen, was die Angst nehmen kann, dass es nur noch wenige sein sollen, die auf diesem Planeten gut situiert sind. Und deshalb möchte ich uns diesen Dance, natürlich kann man das nicht ignorieren, aber diesen Dance zwischen sehen, aber voll die Energie auch auf das Gute, auf das Wichtige, auf das, worauf wir Zukunft bauen können, zu fokussieren, immer und immer wieder. Und deshalb diese interessante Idee, wie beobachten wir uns selbst in diesem Reiz und Reaktion? Und wie können wir aber auch in Gesprächen, gerade wenn wir sehr unter Druck kommen, ne? Diese woke Agenda, die angeblich alles übertrieben hat. Und deshalb ist es natürlich so, dass da jetzt dieser Backlash kommen muss. Wie kann man das so ein bisschen in Ruhe moderieren? Wie kann man sagen, ja klar, es gibt einen Reiz und wir kennen alle Triggerpunkte. Beziehungen sind ganz wunderbar. Nach einer längeren Zeit brauchst du nur noch wenig und man fährt an die Decke. Man kann sich aber auch immer wieder bemühen zu überlegen, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus diesem Automatismus raus? Und vor allem muss man sich nicht einreden lassen, dass die andere Seite auf jeden Fall wütig reagieren muss. Ich glaube, mein schönstes Beispiel war bei einem so Dachterrassen-Event mit sehr vermögenden Personen, die alle im Steuerbereich arbeiten, um noch mehr Vermögen zu bekommen. Und ich durfte auch was über Werte erzählen und dass wir vielleicht ein bisschen korrigieren könnten, wie viel von diesem Vermögensaufbau bei wenigen landet. Und danach kamen wohlmeinende ältere Herren zu mir und haben gesagt, Frau Güppel, also Sie haben ja auch ein paar wichtige Sachen zu sagen, aber machen Sie es sich doch nicht so schwer mit diesem ollen Gendern. Und ich dachte, das ist ja interessant. Weil, also da kann ja kein Mensch zuhören. Also das ist ja wirklich unmöglich. Und habe ich gesagt, wieso denn eigentlich? Das ist doch eine total interessante Wissenschaft dahinter. Nur mit dem Cognitive Bias in Harvard, die Studien, können Sie ja selber mal machen, gibt es Online-Tests, wie stark die Sprache und wie wir die Welt beschreiben, vorwegnimmt, was wir uns in ihr vorstellen können und auch Bewertungen eingebaut hat. Und das ist ja die Intention gewesen, zu sagen, wie korrigieren wir denn eigentlich den Bias, dass wir das Männliche gesetzt sehen, dass wir normal fortschreiben, dass es dieses eine Personalpronomen gibt. Und deswegen ist es ja auch keine Spinnerei, sondern es ist erstmal eine Beobachtung, dass dort Privilegien und auch Machtstrukturen verteilt werden. Und dann geht es nicht darum zu sagen, alle Privilegien und Machtstrukturen sind schlimm, aber wir könnten sie ja leicht halten, um zu sagen, eine liberale Gesellschaft ist doch immer auf der Suche danach, diese Barrieren möglichst niedrig zu halten, möglichst viel Chancengerechtigkeit zu verteilen. Das war also der erste Moment, wo ich merkte, wir haben wenigstens eine Ebene gefunden, weil die Studien kannten die wütigen Herren gar nicht. Und das ist ja schon mal interessant, warum ich mir so wenig Mühe mache, und das ist für mich oft ein Einfallsmoment, ein Gespräch zu eröffnen, zu verstehen, wo kommt die Wut eigentlich her? Und kann ich durch andere Informationen und andere Begründungen, warum etwas passiert, vielleicht noch was anbieten, mit dem man dann gemeinsam nach vorne geht? In dem Fall kam als zweites Argument dann aber, ich habe aber gemerkt, immerhin, wir reden miteinander. Es redet nicht mehr nur ein gutmeinender Mensch auf mich ein, sondern wir hatten eine Ebene gefunden. Als nächstes kam dann aber, ja, okay, aber Sie wissen doch jetzt, seit Steffen Mau das publiziert hat mit den Triggerpunkten, kennen die meisten das Buch, er hat publiziert, dass wir bestimmte Themen in der Gesellschaft gerade haben, die unheimlich stark triggern, also starke emotionale Reaktionen auslösen. Und da gehörte das Gendern auf jeden Fall dazu. Dann, Sie wissen doch, dass das triggert, also dass da einfach diese Wut entsteht. Aber ich sage, nee, also auch da, ich habe halt Steffen Mau gelesen und das Konzept der Triggerpunkte bedeutet nicht, dass Sie eine Standleitung zwischen Ihrem Gehörgang und den Wutneuronen haben. Das wäre recht einfach, um sich rauszureden, aber eigentlich ist dazwischen dieser kleine, feine Raum, wo Sie entscheiden können, wie Ihre Reaktion sein soll. Weil erstmal heißt das Konzept nur, da ist emotional aufgeladen. Die Chance, dass man da stärker darauf reagiert als auf andere Dinge, ist erhöht. Die ist aber auch soziokulturell geprägt, durch Erfahrungen geprägt. Und Sie haben aber immer die Freiheit zu entscheiden, ob Sie sich triggern lassen wollen. Und deshalb haben Sie auch die Freiheit, mit uns gemeinsam zu überlegen, wenn Sie das Gendern nervt, wie kommen wir denn trotzdem dahin, die Diskriminierung abzubauen? Und wie kommen wir trotzdem dahin, zu sagen, wir öffnen, anstatt zu schließen? Und das sind ganz, ganz interessante Gespräche, wie man versuchen kann, aus dieser Reizreaktionsspirale eventuell auszusteigen. Ich weiß nicht, wer schon mal Paartherapie gemacht hat, ich kenne da unterschiedliche Ansätze. Die emotive strukturelle Therapie, die funktioniert genauso, dass man versucht, bestimmte Strukturen und Muster zu beschreiben und zu sagen, wir haben Momente, wo wir in diese Muster reingesaugt werden und dann fahren die auch ab, wie so ein struktureller Verstärker, das sind diese Triggerpunkte. Und die Kunst ist dann eigentlich nicht zu sagen, du bist schuld, du bist ins Muster gelaufen, nein, du bist schuld, du bist ins Muster gelaufen, sondern sagen, stopp, das Muster fährt ab. Schaffen wir das, gemeinsam dieses Muster anzugucken und zu überlegen, wie kommen wir raus? Und wer als erstes einen guten Schritt findet, hat einen Punkt. Und das sind natürlich Momente, wo wir sagen, das gelingt uns wahrscheinlich in direkten Konversationen am besten, aber ich kann versprechen, dass das unheimlich viel Mut wieder macht. Mut gegenüber diesem auf sozialen Medien völlig verzweifelten, man kann eh nicht mehr miteinander reden, das ist ja auch nicht mehr darauf angelegt. Und deshalb ist es so wichtig, wie kommen wir da raus, uns zu überlegen, welche Räume braucht es? Und welche Räume sind schon allein in der Kuratierung, wie sie darauf angelegt sind zu funktionieren, völlige Verunmöglichungsräume. Und das sind ja die Social Media. Also wenn ich da besonders viel gerankt werde, wenn ich negative Emotionen anspreche, wenn ich Tabus breche, wenn ich steile Thesen raushaue, wenn ich personifiziere, dann bringt das natürlich weder dieses, ich denke mal drüber nach, interessant, vielleicht sind wir beide in der gleichen Situation, sondern es bringt nur Attacke. Und es bringt nur, du bist schuld. Es leitet nicht dazu ein, das Muster zu verstehen, sondern es rät dazu ein, noch doller dagegen zu hauen. Und deshalb lasst uns die Räume suchen und auch die verlassen oder sie zumindest in der Form benennen, dass sie nicht dafür ausgelegt sind oder Alternativen suchen. Ne? Wer auch immer Fediverse ja am Start hat oder andere, da passiert ja einiges, zu überlegen, aus dieser Erkenntnis heraus, warum sollten wir so etwas wie öffentliche Infrastrukturen auch wieder schützen? Gegen eigentlich einen manipulativen Eingriff, der das Miteinander sprechen und aus Mustern austreten, durch Verständigung die ganze Zeit und ganz bewusst verunmöglichen will. Und deshalb ist es so wichtig zu überlegen, ne, das ist jetzt einfach mal komplexe Systemtheorie in einem Kreis, aber was ihr da finden werdet, ist immer diese Rückkopplungsschleifen. Und erstmal, was ich eben erklärt habe, ist einfach nur, wir sind in einem ganz guten Moment, ne, Homöostase, alles einigermaßen balanciert, dann kommt ein Stimulus, die gendert. Und dann habe ich Rezeptoren, erstmal im Gehörgang. Die kommen aber auch hier oben hin und ich merke so, da kommt dieser Irritationsmoment. Ich habe aber, hier ist es, noch eine Freiheit, ein Stück weit Kontrolle auszuüben, ob ich das abfahren lassen will oder nicht. Klar, schlafen hilft. Ne? Wer unausgeschlafen ist oder eh schon gestresst, Kontrollcenter runter, läuft nicht gut. Auch das gehört zu der Frage, unter welchen Bedingungen gelingt uns das. Aber das ganz Wichtige ist, wir haben in jedem Moment die Möglichkeit, verstärkend zu reagieren oder balancierend zu reagieren. Und das ist diese Freiheit. Ne? Was könnte der Einwand sein? Was könnte der Kommunikationsmoment sein? Was könnte die Reaktion sein, die das Abfahren wieder runterholt? Und das ist immer wieder diese Suche, wo sehen wir eigentlich Feedback-Loops in unserer Gesellschaft und miteinander umgehen? Und wie können wir, ich komme jetzt einmal kurz strukturell nochmal auf diese Makroebene von Trump und Konsorten und lande dann nochmal wieder bei uns und den Umgangsformen. Wie können wir aus diesen Mustern heraus überlegen, wie kommen wir hier raus und was müssen wir verteidigen? Eben war ich bei den Gesprächsräumen und hier seht ihr diesen Herrn Montesquieu, das war der, der sich mit den Gewaltenteilungen beschäftigt hat. Und der hat tatsächlich auch aus dem Gedanken mit Reizreaktion das entwickelt. Und er hat gesagt, die natürliche Form, wie es wahrscheinlich abfahren wird, ist, dass die, die mächtiger sind, dann in diesen Verstärkungsmomenten darauf hinwirken werden, dass ihre Macht sich vergrößert. Das ist übrigens Phänomen in allen komplexen Systemen, auch in der Biologie. Das nennt sich dann Nischenbildung oder Darwin, wenn man ihn richtig verstanden hat, ne, die über das Überleben der Fittesten, hieß nicht, dass die prinzipiell die Fittesten sind, sondern in dem Kontext am besten angepasst an die Rahmenbedingungen und können die für sich nutzen, um dann auch die Rahmenbedingungen zu verändern oder eben ihre Nische zu erweitern, um dann stärker und stärker zu werden im Vergleich zu den anderen. Und so haben wir das in Märkten und in anderen komplexen Systemen auch. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. So ein bisschen eine etwas saloppe Formulierung. Aber wir sehen das zum Beispiel im Moment ja auch, wer Finanzkapital hat, investiert und bekommt mehr. Und die, die noch gar nicht genug haben, können an diesem finanzkapitalistischen System ja überhaupt nicht mehr in der Form teilhaben, dass sie hinterherrennen könnten. Das heißt, diese Feedback-Loops zu erkennen und zu überlegen, wie balancieren wir die eigentlich, das ist so die Kunst der Institutionenbildung. Und da bin ich im Moment so hinterher, dass wir nicht nur sagen, wie kommen wir da raus, als Menschen müssen wir Übermenschliches leisten, das alles aufzuhalten, sondern wir sehen ja auch, gerade in den USA, warum diese Gewaltenteilung so wichtig war. Und zu sagen, das sind die Checks and Balances. Das ist das Gegenhalten aus einer Regelhaftigkeit und dem Gedanken, dem Werteversprechen, dass alle vor dem Gesetz erstmal gleich sind und diese Institutionen anrufen zu können in Streitsituationen. Oder eben zu sagen, ihr habt den Auftrag im Sinne des Gemeinwohls zu organisieren. Das wäre eben zum Beispiel die Legislative. Ne? Zu sagen, in dem Moment, wo wir ein Amt übernehmen, wo ich für alle spreche, das ist ja das Moment aus dem Wahlkampf in das Ministeramt. Da ist ein Amtseid dabei. Und der fasst genau zusammen, dass ich ab jetzt jeder Mensch gleich behandeln werde und nach bestem Wissen und Gewissen das Gemeinwohl unterstütze. Aber wir sehen natürlich, wenn ich mir nicht klar darüber bin, was es für mich auch als Mensch bedeutet, dieses Amt auszuüben, dann mache ich Tankrabatte und dann blockiere ich irgendwie jede Form von Verbot oder Verzicht oder nenne das so, also mache eigentlich Politikparalyse, weil ich denke, mein Klientel an der Sonntagsfrage braucht das. Manche werden dann rausgewählt aus dem Bundestag, aber vorher haben sie eine ganze Koalition explodiert, weil sie nicht verstanden haben, dass der Auftrag ja ein anderer ist. Und das Wichtige ist, wenn wir uns überlegen, was jetzt gerade bei Trump passiert, dann ist das ja eine reine Kleptokratie. Also da ist diese ganze Idee, dass ich noch die Gesetzgebung, die Big Beautiful Bill für irgendetwas einsetze, was eigentlich die Gesellschaft zusammenhalten soll oder vielleicht Märkte wieder so ausrichten, dass nicht nur die mit Finanzkapital profitieren, sehe ich zu, dass mir das Staatliche und das Politische dabei hilft, noch mehr zu denen zu bringen, die schon viel haben. Das nächste Sommer ist natürlich die Gerichte. Das ist momentan ja die Form, wie sich versucht, der Rechtsstaat und die Menschen, die einfach schwächer sind in dem System, zur Wehr zu setzen. Auch deshalb so wahnsinnig wichtig, auch in Deutschland zu überlegen, wer kratzt denn schon die ganze Zeit daran, die Unabhängigkeit vom Verfassungsbüro oder Verfassungsgerichten etc. anzugehen. Exekutive ist natürlich genau das, wo wir auch wissen, ICE ist ja das Albtraumphänomen jetzt gerade in den USA, wo sich Menschen nicht mal mehr ausweisen müssen, sondern mit Masken in irgendwelchen Zivilautos durch die Gegend rennen und einfach, es ist ja wie Kidnapping. Also es sind Szenen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber oder euch geht, ich habe das Gefühl, also wenn man irgendwelche Bilder braucht, um zu verstehen, dass das System gerade auf einem ganz falschen Weg ist, dann sind es die. Und deshalb eben auch zu überlegen, warum ist es so wichtig, hier das Vertrauen in die Unabhängigkeit, aber natürlich auch in dort die Intention, nicht rechtsradikal unterwandern zu lassen, sondern zu sagen, nein, ihr habt alle zu schützen und zwar gleich. Und vor allem mit diesem Machtmoment, weil in all den drei Positionen habe ich ja Macht in unterschiedlichen Formen. Ich kann Regeln setzen, ich kann Entscheidungen treffen. Der Supreme Court ist ja auch deshalb von Trump besetzt worden, weil er als letzte Instanz dann sagt, naja, wir geben ihm jetzt mal Immunität. Er kriegt jetzt eigentlich sowas wie einen Königsstatus. was natürlich die Unabhängigkeit der Gerichte und die Gerichtsbarkeit in sich dann wieder schwächt. Das ist nicht konform mit dem, was das Amt eigentlich in sich trägt. Das heißt, wie kommen wir da raus? Wir müssen diese Klarheit darüber, welche Rolle diese Institutionen in unserer Gesellschaft spielen, verteidigen und benennen, wer sie ankratzt, und zwar möglichst frühzeitig. Und das ist all das, was hier in Deutschland gerade eben auch auf dem Tisch liegt. Und deshalb ist dieses Momentum, wie kommen wir da raus, immer was Institutionelles. Wir können uns Räume bauen, wie heute, wo wir persönlich reden, oder wo es besser funktioniert, wieder nach vorne zu kommen, sich zu verständigen, Auswege zu finden oder sie eben verunmöglichen. Und wir können es durch Institutionen leichter machen. Wahrscheinlich haben alle schon mal in einem Arbeitskontext sich aufgehalten, wo es easy war, und dann gab es irgendwie so toxische Momente, wo man das Gefühl hatte, oh, hier funktioniert eigentlich gar nichts mehr oder alle stecken fest. Und das heißt, immer zu gucken, wie können wir als Akteurinnen eigentlich daran festhalten, die Strukturen, mit denen wir leben, besser zu machen, dass sie es leichter für uns machen, zu kooperieren, die Ziele zu bringen und auch zu zeigen, wo es fehlgesteuert wird. Das ist jetzt einfach nur von Francis Mollapé. Ich finde das so gut, weil das jetzt auch nochmal auf die Ebene kommt, wie sprechen wir über uns und warum ist heute für mich das Menschenbild so wahnsinnig wichtig. Es gibt das ganze Buch Getting a Grip, und sie hat die Spirale der Machtlosigkeit, die Spirale der Ermächtigung, die kommt gleich, gegenübergestellt, um zu zeigen, wie auch da der Feedback-Loop abfährt und wir uns mehr oder weniger zutrauen, da rauszukommen. Und zwar geht es hier los schon bei dem Menschenbild. Wenn wir sagen, die sind einfach nur egoistisch, immer nur wettkampforientiert und immer nur materialistisch, dann habe ich natürlich einen Vorstellungsraum, der sehr klein ist und wo die Idee, dass für alle was da sein könnte, auch relativ unwahrscheinlich wird, weil alle müssen ja qua Definition immer mehr raffen und unter ihren eigenen Schirm holen. In dem Moment habe ich natürlich sehr viel mehr Probleme, und da gibt es ganze Theorien ja auch, die sagen, naja, nee, die Demokratie ist nicht dem Gemeinwohl dient, sondern da versucht natürlich jeder das meiste für sich rauszuholen, deshalb müssen wir die Checks and Balances so eng fahren. Also ich fange ganz anders an, in die Welt zu gucken. Wir müssen allen misstrauen, weil wir immer davon ausgehen, dass sie für sich das meiste rausholen. Das heißt, ich lebe irgendwann nur noch mit dem Rücken an der Wand. Und dann sind eben nur noch Märkte, dass sie uns koordinieren können, weil alles andere außer die Selbstbereicherung motiviert uns gar nicht mehr. Und dann ist es auch normal, diese Erzählung, wo auch immer Wohlstand sich konzentriert und Macht, die waren halt besser, weil die haben sich ja in diesem freien Wettbewerb aller gegen alle durchgesetzt. Und so kommen wir eben immer weiter in diese ganze Spirale, wo dann eben sehr viel Wettbewerb und sehr viel Konsumismus und sehr viel Instagram-inszeniertes, ich bin noch geiler, ich bin noch cooler, ich bin noch besser als alle anderen, uns eine Realität anbietet, in der wir dann anfangen zu denken, ja klar, Menschen sind so. Und das ist so wichtig, warum in der Art und Weise, wie wir uns selbst und unsere Potenziale und das, was uns möglich ist, vorstellen, immer mehr in diese Institutionen einbauen, die dann eine Realität mit sich bringen, die uns beeinflusst in dem, was wir uns für uns vorstellen können. Und deshalb auch da wieder die Feedback-Loops. Und deshalb die Frage, wenn wir uns überlegen, wie können wir alle dazu beitragen, wie kommen wir da raus, zu sagen, nee, wir wollen in die andere Richtung. Wir wollen sagen, wir sind natürlich nicht alle Engel. Wir haben alle irgendwie so ein teuflisches Moment. Und wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind, na klar, rückt das Ego dann näher an mich ran als vielleicht alle anderen. Aber wir haben eben beide Möglichkeiten, genauso auch zu kooperieren, fair zu sein, auch mal zu sagen, danke, mir reicht's. Ich habe genug, andere können was haben. Dann kommen wir auch total in eine andere Idee, wie man Kooperation organisieren kann und weniger Kontrolle zu brauchen. Dann haben wir vielleicht sowas wie demokratische Gedanken, wo wir möglichst wenig Kontrolle haben, ob sich alle an die Regeln halten, weil wir alle so ein gewisses Gefühl haben, naja, wenn die Regeln dem Allgemeinwohl dienen, dann habe ich auch mehr Lust, mich denen entsprechend zu verhalten, weil ich darauf vertraue, die anderen tun es auch. So ein bisschen, da kommt sehr viel Freiheit raus, weil eine Erwartungssicherheit da ist und ein gefühltes Moment von Fairness. Und das heißt, wir kommen insgesamt über den ganzen Kreislauf in eine ganz andere Welt, in eine ganz andere Realität, die uns dann auch wieder mehr Vertrauen schenkt, dass eine andere Form des Miteinanderumgehens und eine andere Potenzialentfaltung bei uns möglich ist. Und ich glaube, das liegt gerade eben wirklich auf dem Tisch. Vom Menschenbild angefangen, in diese Erzählung einzugreifen, was ist die Zukunftsvorstellung, warum sollen nur noch Technologien Menschen effizienter, noch besser aufeinander abstimmen, noch reibungsfreier, noch produktiver machen und im Endeffekt ersetzen? Oder wollen wir sagen, nein, also das Lebendige, das, was wirklich das Gute ausmacht, wo wir wissen, wo Wohlergehen entsteht, wo wir wissen, da kann sich der Planet regenerieren, aber auch wir selbst, das liegt in einer vielleicht entschleunigten Form, in einer wenig kompetitiven Form. in einer Form von Gesellschaftsgestaltung, wo die Angst, hinten runterzufallen, nicht mehr so groß ist, dass die anderen mir so unheimlich werden. Und in einer Form, miteinander zu sprechen, wo wir merken, ich sehe dich, du siehst mich. Und in dem Verteidigen der Räume und der Institutionen, die immer wieder dafür sorgen, dass diejenigen, die halt gerne was anderes wollen, das sind ja zum Glück meistens nicht die Mehrheit, sondern sie verängstigen dann die Mehrheit, dahinterher zu rennen, die immer wieder in Check zu halten. Immer wieder zu sagen, die liberale Gesellschaft, die offene Gesellschaft, das Demokratische bedeutet Vielheit. Bedeutet viele mögliche Beiträge dazu, wie wir hier zusammen leben wollen. Nur so bleiben wir innovativ. Nur so kommen vielleicht die besten Ideen nach oben. Wenn viele dabei mitdenken dürfen und wir gewillt sind, denen zwischendurch zuzuhören. Und das wäre so mein Impuls heute. Lasst euch nicht verunsichern, lasst euch nicht mit irgendwelchen Narrativen in die Ecke drängen, dass das ganze Woke nicht mehr effizient genug ist, nicht mehr, haben wir auch, Frauen müssen jetzt auch mal wieder raus aus diesen ganzen effizienten Führungsteams und so, es geht ja überall los. Die Natur nervt, ist zu langsam, dann sagen wir, Klimawandel funktioniert oder gibt es nicht und Biodiversitätsprobleme auch nicht. Wo packen wir unsere Aufmerksamkeit hin? Wie halten wir konstruktiv dagegen, benennen aber auch, wo uns der Wirklichkeitsraum entgleitet und sind völlig klar dabei, dass diejenigen jetzt gerade so laut an dem negativen Entmachtungszirkel arbeiten, inklusive diesem Vertrauen niemandem mehr, weil sie wissen, dass das ihre beste Eintrittsgarantie darin ist, dass wir alle die Klappe halten. Dass wir alle denken, die anderen wollen ja nicht mitmachen. Dass wir alle den nicht überlegen, dass wir in die Mehrheiten kommen können. Und pluralistische Relevanz ist mein letzter Punkt, ein Forschungszweig oder eine Erkenntnis, dass wir typischerweise unterschätzen, wie viele andere eigentlich mitziehen würden. Wie viele andere eigentlich gewillt wären, sich zu verändern oder auch mal was aufzugeben, wenn es der Sache dient und die anderen mitmachen. Typischerweise denken wir vielleicht so 30 würden das tun, 30%, und es sind aber häufig dann eben um die 60. Und das Wichtige ist ja, wenn wir über Demokratien oder über Tipping Points oder über Mehrheiten diskutieren, das ist ja jenseits der 50. 30 sind zu wenig. Die Mehrheit will was anderes. Aber 60, da ist schon so, ah ja, okay, dann ist der Trend vielleicht da lang. Und dann kommt das Vertrauen, dass wir Dinge bewegen können. Dann kommt das Vertrauen, dass wir doch andere Sachen wollen. Und deshalb nicht sich ausreden lassen heute, die Menschen wollen das nicht, die Leute wollen das nicht, nur aggressiv, nur weil es von einigen wenigen ganz massiv in den Verunmöglichungsräumen so kolportiert und vorangetrieben wird. Ineinander ins Gespräch geben und der letzte Punkt, diese permissive Performance. Wir haben das schon auf unserer Seite, ich nenne es jetzt mal uns bei den Woken, die gesagt haben, die vorherigen Strukturen waren nicht diskriminierungsfrei und deshalb waren sie auch nicht normal. Und das Hinarbeiten auf weniger diskriminierungsfreie Institutionen ist kongruent mit unserem Grundgesetz. Ist also kongruent mit der Wertebasis von jeder Demokratie. Deshalb ist es auch nicht links, darauf aufmerksam zu machen, dass wir momentan an dem Gedanken der Chancengerechtigkeit kolossal vorbeifahren, sondern erstmal ehrlich. Und sich da eben nicht in dieses rechts, links irgendwo einsortieren zu lassen, sondern wirklich dieses Woke zu behalten, das Benennende zu behalten, das Erklärende zu behalten, die Strukturen zu beschreiben und umgekehrt aber auch nicht zu böse zu werden, bei denen, die es vielleicht mit dem Gender noch nicht ganz hingekriegt haben, die es vielleicht noch nicht verstanden haben, wie viele Buchstaben inzwischen in die Abkürzung müssen, damit man wirklich alle Personen integriert hat, umgekehrt netter zu sein zu denen, die sich bemühen, aber eben noch nicht den ganzen Kosmos verstanden haben. Weil das Risiko ist, dass die Woke-Seite in ihrer ganzen Suche danach, etwas zu öffnen, angefangen hat, selber rigide zu werden. Wir haben uns gegenseitig so fertig gemacht. Was habe ich für Debatten gehabt, ob ich jetzt noch intersektional feministisch oder sonst wo bin, wenn ich nicht sofort überall sage, der Kapitalismus muss weg. Das wird nicht sehr permissiv, sondern wir fangen genauso aggressiv an, anderen vorzuschreiben, wie sie zu sein haben, damit sie noch mitmachen dürfen. Und damit haben wir verloren. Weil das Versprechen für alle kann nur funktionieren, wenn es sich einer Vision hingibt, die ausreichend integrativ bleibt, dass viele dort ihren Ort sehen. Und das ist unsere ganz zentrale Aufgabe, wie wir da rauskommen. Weil das andere braucht wenige mit sehr viel Macht, die untereinander ein bisschen dealen, um dann sehr viel Kontrolle ausüben zu können. Und deshalb permissiv, nett miteinander, darauf hinweisen, wo wir unsere eigenen Biases haben und sagen, guck mal krass, wenn du so mal drauf guckst, vielleicht erschließt sich dir eine ganz andere Perspektive. Natürlich auch Nein zu sagen, wenn jemand da reinlatscht und sich nie, nie, nie ausreden lassen, dass das, was Menschen sich eigentlich wünschen von einem guten Leben, sehr da beieinander ist. Da empfehle ich die Glücksforschung, die Wohlstandsforschung. Wir wissen genau, wann es uns gut geht, unter welchen Kontexten. Wir haben auch die Studien, dass die Superreichen nicht besser drauf sind, wenn ihr kultureller Umgang und die Rahmenbedingungen, in denen sie sich bewegen, ihnen das nicht erlauben zu sein. Und damit freue ich mich auf die Fusion, freue ich mich auf euch und auf unterschiedliche Gespräche. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 10 Minuten noch. Also wir haben jetzt noch 10 Minuten, wenn ihr noch Lust habt, die eine oder anderen Gedanken reinzuwerfen, irgendwas rückzumelden, können wir einmal sammeln, damit alle wissen, was sie im Kopf sind. Und ich glaube, danach einfach weiterreden, wenn ihr Lust habt. Ich würde vielleicht noch die 1, 2 Punkte aufnehmen. Gibt es jemanden, der noch was zurückwerfen will? Sagt ihr, nee, danke, mir reicht's. Jetzt würde ich, super. Das Fediverse, da war es nochmal. Strukturell, also manchmal macht es wirklich Sinn, sich Strukturen anzugucken. Ne? Und das Fediverse ist eines, was man aus der komplexen Systemtheorie als möglichst resilient, weil divers, dezentral und eben redundant beschreiben würde. Also Fediverse, wer mehr lernen will, dort, ne? Bis gleich da. Also.
Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe die Frage, wie oft hast du Lust, mit Leuten im Zweiergespräch zu reden und wie triffst du die Entscheidung, wann du das jetzt gerade nehmen kannst und wann es dir zu viel ist?
Oh, wichtig und gut, nicht vor dem Mikro, vor dem Lautsprecherbox. ich versuche, also ich freue mich über Anfragen, wo ich merke, ich komme aus der Bubble raus, wenn ich weiß, das ist jetzt nicht gemeint, um dich nur dann niederzumachen. Ne? Und ich glaube, da kriegst du mit der Zeit ein einigermaßen gutes Gespür dafür. Also Servus TV und solche Sachen, die Einladung sagen wir alle konsequent ab, weil da geht es ja nicht mehr darum, einen Raum zu öffnen, sondern um Schlagabtausch zu organisieren. Wenn ich mich entscheide, in die Räume reinzugehen, dann versuche ich, die auch richtig zu halten und auch da zu bleiben. Ich habe jetzt in letzter Zeit überlegt, nicht mehr alleine zu gehen. Weil manchmal brauchst du danach einfach so einen Moment, wo jemand mehr beobachtend dabei gewesen ist, um dir deine Erfahrung zu spiegeln. Und manchmal ist es emotional wirklich hart. Also du wirst da richtig hart angefasst. Ich habe so ein bisschen den Vorteil, dass ich mit dieser wissenschaftlichen Fundierung immer diese Strukturen benennen kann. Und dann hast du eine Möglichkeit, rauszukommen aus dem rein, ich habe eine andere Meinung, ich habe eine andere Perspektive, es ist ein Interesse. Aber trotzdem, selbst, also da merke ich, da gewinne ich welche, die vielleicht auf der anderen politischen Seite stünden, weil sie sagen, das kann man nicht einfach so wegbürsten. Und trotzdem sind das ganz seltsame Momente häufig, wo du spürst, es ist am Anfang unentschieden. Also wenn du so eine Konfrontation bekommst, viele treten einen Schritt zurück und warten, wer gewinnt, bevor sie sich hinstellen wollen, um zu sagen, auf der Seite war ich schon immer. Und auf diese Situation muss man sich vorbereiten. Die sind ganz hart und im schlimmsten Fall, also wenn du weißt, dass sie kommen, bereite schon mal 2, 3 Leute vor. Deshalb nicht mehr alleine hingehen, sondern irgendwie ins Audience setzen. Oder wenn du weißt, es kommt was auf Social Media, ihr müsst damit reingehen, ne, weil dann wird ja erst ausgemacht quasi in dem Verhackstücken dessen, was da stattgefunden hat, wie es hinten rausgeht. Ich bin da schon unfassbar gerettet worden, ohne vorher fragen zu müssen, was sehr dankbar ist. Und ich glaube, das ist das vielleicht Wichtigste auch für uns heute. Wenn wir sehen, dass jemand den Kopf rausstreckt und richtig auf die Mütze bekommt, sich dahinzustellen und zu sagen, nein. Auch wenn ein Prozess entgleist, ich muss nicht mal unbedingt das Gleiche wollen, aber zu sagen, die Umgangsform ist inakzeptabel. Weil das ist ja das, was momentan das Recht des Stärkeren so Bahn brechen lässt. Und nicht zu sagen, oh, ich lasse es mal lieber und vielleicht geht der Kelch an mir vorbei. Das ist exakt das, was der Faschismus braucht. Und der Kelch wird kommen.
Dankeschön. Meine Frage geht nochmal so in die Richtung Räume öffnen, auch in Bezug auf Settings. Mhm. Also du hast schon angesprochen, dass bestimmte Themen gerade gesellschaftlich besonders kontrovers sind. Hast du vielleicht Erfahrungen, gerade wenn man Veranstaltungen macht für die breite Öffentlichkeit, wo man im Vorfeld gar nicht weiß, wer kommt da? Mhm. Wie du oder was Settings sind, die deiner Erfahrung nach trotzdem gut funktionieren? Also dass man einerseits zum Beispiel Wortmeldungen aus dem Publikum gut mit reinnehmen kann, ohne zu wissen, wer dann da sitzen wird, und aber zugleich das auch einfangen zu können in dem Moment. Mhm. Also hast du das Gefühl, das funktioniert gut zum Beispiel mit einer Rednerin oder mit einer Gruppe auf der Bühne? Wie sind da so deine Erfahrungen? Das würde mich nochmal interessieren.
Mhm. Ich mag oder habe das Gefühl, der Wert momentan ist groß, wenn es vielleicht eine Person am Anfang so ein bisschen Impuls gibt oder zwei, drei und man dann aber auf einem Podium wirklich richtig gut moderiert wird und zwar nicht Talkshow-mäßig, wo ja überhaupt nicht mehr Dialog im Vordergrund steht, sondern dieses, wie hast du das gemeint? Hast du das gehört? Wie würdest du da aus deiner Perspektive draufschauen? Weil das Wichtige ist ja, dass wir wieder merken, es gibt legitimerweise unterschiedliche Perspektiven. Und dann kann ich anfangen zu bohren und aber interessiert auch nachzufragen, wo kommt die Perspektive her? Ich merke natürlich auch sehr schnell in Umgangsformen, Körperhaltung, Art des Antwortens oder so, ob das mit einer bestimmten Person gerade nicht gut funktioniert. Deshalb versuche ich, wenn ich selber Veranstaltungen kuratiere, die man dann vielleicht auch ausstrahlt, also öffentlich sichtbar macht, zu überlegen, wo sind Menschen wirklich sehr anderer Meinung, aber mit diesem Anstand noch ausgestattet, sich so streiten zu wollen, dass Verständigung und Respekt bestehen bleiben. Und ich glaube, das ist das ganz zentrale Element. Und deshalb fand ich es super wichtig, dass der Kulturrat zu den ganzen Talkshow-Heinis gesagt hat, wollte man ja ausmachen, Leute. Das ist überhaupt nicht mehr hilfreich für unsere Gesellschaft und unsere Umgangsform, was ihr da stattfinden lasst und wen ihr da mitmachen lasst und in welcher Form. Und das wäre mal ernst zu nehmen. Weil unsere Kultur ist eigentlich das, was uns momentan noch den Mut haben lässt. Wir kommen da raus. Oder alter Schwede, wenn die alle so drauf sind und jeder nur noch draufschlägt und für sich gehackt hat, dann will ich mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Oder ich fühle mich legitimiert darin, die alle richtig abzulehnen. Und das ist deshalb nie zu unterschätzen. Wir reden immer so, die Wirtschaft, die Kultur. Die Umgangsform, der Respekt vor den Ämtern, der Respekt davor, dass ich eine bestimmte Rolle in einer Gesellschaft habe und über die klar zu sein. Das ist für mich im Moment der Schlüssel, ob wir das schaffen, mit dem Pluralistischen rauszukommen oder ob diejenigen, die sagen, ich zeige euch, wie man so richtig jedes Tabu bricht und so richtig viel Angst verbreitet, sich damit durchsetzen können.